Dann möchte ich noch mal kurz stille werden und beten. Allmächtiger Vater im Himmel, wie groß bist du? Wir können dich nie begreifen, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese fluchbeladene Erde geschickt hast, um Heil und Rettung zu bringen. Und das wollen wir immer wieder neu erfassen, dass du die Liebe bist, die nur Gutes an uns tun will. Herr Jesus, dass du uns auch heute Morgen durch deinen Heiligen Geist begegnest, unsere Herzen stille machst vor dir, wahrhaftig, dass wir dir begegnen in deinem Wort, das wünsche ich mir so sehr. Schenke dazu jetzt deine Gnade, schenke geöffnete Herzen, damit der Same hineinfallen kann und Frucht bringt. Amen. Die Hochzeit zu Kana soll uns heute Morgen etwas beschäftigen und ich lese dazu aus Johannes 2 ab Vers 1 bis Vers 12. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nicht lange da. Das erste Wunder Jesu, was wir ja sehr gut kennen, und hier eine andere Situation, als wir Jesus ja kennen. Wir kennen ihn, als er die Tausenden speist und dieses große Wunder tut, Menschen satt werden, ihnen aus der Not hilft. Wir sehen ihn bei einer Beerdigung, als er den Leichnam des Jünglings zu nahen einfach zum Leben hervorholt, wieder das Leben zurückholt. Wir sehen ihn in den bedrohlichen Lagen, wie er den Jüngern das Leben rettet auf dem See. Und so könnte ich fortfahren. Jesus, er hat massive Hilfe im Angebot. Aber hier sieht es etwas unspektakulär aus. Ich möchte sagen, er tritt undercover auf, wie man so im Englischen sagt, ganz unbemerkt im Hintergrund. Er ist als Gast eingeladen. Vielleicht war die Maria, seine Mutter, hauptsächlich eingeladen und er und seine Jünger waren auch mit eingeladen. Eine orientalische Hochzeit, sie wurde groß gefeiert. Und hier auf dem Fest war er gar nicht auffällig. Unter vielen, vielleicht Hunderten, vielleicht Tausenden, ich weiß nicht, wie groß die Hochzeit war. Aber das Schönste ist, und das will ich an dieser Geschichte auch hier hervorheben, ist, dass dieses junge Paar den wichtigsten Gast eingeladen hatten in ihrer Mitte, ohne es vielleicht zu wissen, den Herrn Jesus. Und wenn das nicht nur die Begleitung ist, sondern der Mittelpunkt. Das ist schön, wenn eine Hochzeit so stattfinden darf, wenn der Herr Jesus der Mittelpunkt ist. Ein junges Leben, wo es noch viel zu erfahren gibt, viel zu entscheiden gibt. Und der Herr Jesus ist da. Die Maria, von der dürfen wir heute Morgen lernen. Warum? Es tritt ein Problem auf. Der Wein geht aus. Und wer hört es scheinbar als erstes? Die Maria. Warum, wissen wir nicht. Die biblische Beschreibung ist sehr knapp, wie oft in der Bibel. Es ist nicht ausgeschmückt. Maria bekommt mit, der Wein ist ausgegangen. Sie sieht das Problem. Und was macht sie? Sie macht das einzig Richtige. Sie geht zu Jesus. Ganz einfach. Wir lesen da so drüber weg, als wenn das das Normalste auf der Welt wäre. Ist das für uns in unserem Alltag auch so? Müssen wir uns mal fragen. Wir haben ein Problem und wir gehen zu Jesus, oder? Ich wünsche es uns. Ich wünsche es mir, dass das für uns so ganz selbstverständlich ist, dass wir zu Jesus kommen. Für Maria war das ganz klar. Die ist nicht losgegangen und hat versucht, Wein zu kaufen. Sie hätte es tun können, natürlich, es wäre naheliegend gewesen, vielleicht dem Speisemeister Bescheid zu sagen. Natürlich, nein. Für sie war klar, sie geht zu Jesus. Hier sehen wir etwas Kostbares, dass sie ein ganz tiefes Vertrauen in ihrem, ja, es war ja ihr Sohn, aber mehr als der Sohn. Sie wusste ja, es war von Gott der Erlöser gekommen. Der hatte doch die Lösung für das Problem. Gehen wir auch so direkt zu Jesus und sagen, hier, ich habe hier ein Problem, bitte löst das. Sie hat das einzig Richtige gemacht, sie hat nicht mit anderen erst darüber gesprochen, wir lesen es zumindest hier nicht, und haben gesagt, Mensch, was machen wir jetzt, und hat Panik ausgelöst. Sie geht direkt zu Jesus, weil sie weiß, hundertprozentig weiß, Jesus wird helfen. Wunderbar. Das nenne ich Überzeugung. Und wir wissen, kennen das Ende der Geschichte, dass er das wirklich getan hat. Jesus wird helfen. Und dir nicht? Bist du noch am Zweifeln, ob er das kann? Ob er die Allmacht hat, dir zu helfen? Ja, ich weiß. Ich zweifle oft. Wir haben bei Jesus beides. Jesus kann helfen und er will helfen. So, was würde uns ein Jesus nützen, wenn er so wäre wie wir? Er will helfen, aber er kann nicht. Ist das bei ihm der Fall? Nein, niemals. Ich will helfen. Ich möchte gerne dem Trauernden Trost geben, aber ich kann es nicht. Ich möchte gerne den Kranken gesund machen, aber ich kann es nicht. Ich möchte den Betrübten gerne aufrichten, oft gelingt es nicht. Aber einer kann, und das ist Jesus. Kommen wir zu ihm damit? Er hilft. Unsere Macht ist begrenzt. Mögen wir es immer wieder auch neu spüren, das ist wichtig, weil wir dann zu dem gehen sollten, der es kann. Und dann gibt es noch den anderen Fall. Wir können helfen, das ist noch trauriger. Aber wir wollen nicht. Warum? Böswillig? Will ich noch nicht mal unterstellen. Wir sehen es einfach nicht. Wir sind zu arg beschäftigt mit anderen Dingen, dass wir die Not des anderen gar nicht sehen. Ist das bei Jesus der Fall? Nein, er sieht die Not. Er will helfen. Was wäre das für ein Gott? Was wäre das für ein Heiland, der helfen könnte und sagt, nein, dir helfe ich nicht. Du hast mich zu oft enttäuscht. Ich will dir nicht helfen. Ich könnte dir helfen. Menschen sind so. Die sitzen auf ihrem Geld, sehen den Nächsten hungern und sagen, nein, ich will nicht. Gott nicht. er kann und er will. Mögen wir uns diese beiden Dinge auch aus dieser Begebenheit hier mitnehmen. Jesus hat beides. Deswegen können wir ihm vertrauen. Er will immer und er kann immer. Wir nicht, die Maria auch nicht. Und deswegen kommt sie zu Jesus. Wir sind verpflichtet, Hilfe zu holen, wenn wir nicht helfen können. Wir kennen das im Notfall, erste Hilfe leisten. Wir kommen an einen Unfallort und wir sehen eine Person blutüberströmt. Wir wissen nicht, was diese Person hat. Und mancher sagt, ich kann kein Blut sehen, dann falle ich um. Das ist tatsächlich so. Aber er muss nicht helfen, in dem Sinne, dass er diesen Verletzten anfassen muss. Aber eine Pflicht hat er. Erste Hilfe holen, anrufen. Hilfe holen, die tatsächlich helfen können. Nicht wegschauen. Das hat die Maria auch hier getan. Sie konnte nicht, aber sie hat Hilfe geholt und wusste, genau an dieser Adresse bin ich richtig. Mensch, was ist das doch in unserem Alltag so schön, wenn wir den Fachmann ranlassen können, oder? Ich kann doch auch nicht alles. Wenn mein PC ein Problem hat, ja natürlich, ich kenne mich ein bisschen aus. Aber wenn das so genau gelöst werden muss, wenn das so verzwickt ist und ich komme zum Beispiel in der Arbeit an meinen Kollegen, der dafür zuständig ist und der sitzt da ein paar Minuten und zack, alles ist wieder in Ordnung. Ich bewundere das, es ist toll. Den ranzulassen, zu sagen, hey, ich kann es nicht, hilf mir doch bitte mal. Ich bewundere es immer wieder, egal auf welchem Gebiet, wenn Menschen ihr Fach verstehen und einfach helfen können. Und so ist das bei Gott noch in vollkommener Weise, weil er einfach alles kann und alles sieht, komplex. Die Maria holt Hilfe. Es gibt eine Begebenheit in Matthäus 14, da sieht Jesus auch etwas und er benutzt etwas. Das ist die Speisung von den 5000. Ich finde diese Geschichte immer so anschaulich und so wunderbar, dass ich sie einfach heute Morgen noch einmal als Beispiel geben möchte in diesem Zusammenhang. Da stellt Jesus selbst seine Jünger vor dieser Herausforderung fast provokant, als diese 5000 Männer plus Frauen, also diese Zahl ist wesentlich höher, sagt zu den Jüngern, sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Ist das ein Witz? Jesus macht keine Witze, nein. Nicht, wenn Menschen Hilfe brauchen. Nein, nein. Und was machen die Jünger? Sie lachen? Nein. Sie sagen zu ihm, wir haben nichts außer 5 Brote und 2 Fische. Und hier sehen wir, wie Gott ist. Dieser abgebrochene Docht, was wir eben so ein bisschen anschaulich auch an der Kerze, an den Kerzen gesehen haben. Gott nimmt das nicht und zerdrückt es. Er sagt nicht zu den Jüngern, geht weg mit dem bisschen, was ist das vielleicht für 8, 9 oder 10.000 Leute oder noch mehr? Das ist doch gar nichts. Ich mache hier ein komplett neues Wunder. Nein, er nimmt das bisschen, was die Jünger ihm geben. Er verachtet es nicht. Das ist ein Bild für uns. Wie oft schauen wir auf unser Unvermögen? Wir haben nichts außer und sagen, was soll ich damit? Das brauche ich doch gar nicht meinem Herrn zu geben. Nein, nein, genau das. Nimm es heute Morgen und sag, Heiland, das hast du mir gegeben und ich gebe es dir und jetzt mach etwas daraus. Ich glaube dir. Ich glaube dir so wie die Maria, ich glaube dir so wie den Jüngern damals ging. Gib es einfach Jesus. Er sagt, gebt es mir her. Gebt es doch mir. Dein Unvermögen, das, was dich beschäftigt, wo du sagst, ich kann das aber noch nicht, gib es doch einfach Jesus ab. Schau mal, was er daraus macht. Wir wissen, wie die Speisung endete. Es war nachher noch übrig. Man sammelte noch auf.
Und die Jünger waren nicht außen vor, sie waren tatsächlich in der Lage, auf einmal zu geben. Gebt ihr ihnen zu essen, das konnten sie tun. Sie haben ausgeteilt. Immer wieder haben sie genommen, aus dem Nichts scheinbar. Ich finde diesen Gott so großartig, dass er nicht das bisschen, was ich habe, zur Seite schiebt, sondern sagt, komm, ich vermehre das. Komm nur zu mir, versuch's doch nicht selber, das wird nicht gelingen. Der Wein, der da ausgegangen war bei Maria auf dieser Hochzeit, der war leer, die Gefäße waren leer, da war nichts mehr, da war auch nicht etwas noch drin, der war ausgegangen. Und wir kommen zu Jesus mit dem, was scheinbar nichts für uns ist, oder tatsächlich auch gar nichts mehr in unseren Gefäßen ist, weil wir leer sind von der Woche, die uns gerade so viel Nerven und Kraft gekostet hat. Komm zu Jesus. Das ist die Einladung heute Morgen und sieh mal, was er damit macht. Einmal stille werden vor ihm. Er tut etwas ganz, ganz Großes in deinem Leben. Und jetzt kommt eine scheinbar sehr kühle, abweisende Antwort auf diese Bitte der Maria, oder es ist ja keine Bitte, es ist ja eine Aussage, Herr, Sie haben keinen Wein mehr, der Wein ist ausgegangen. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Mutter? Frau? Was geht's dich an? Aber wir sehen hier etwas. Der Herr Jesus, er handelt nicht nach menschlichen Zeitplan. Das müssen wir ganz klar begreifen. Nach welchem Zeitplan handelt Jesus? Was glauben wir? Nach dem seines Vaters. Immer. Einmal war er in der Lage, da wo sollte er gesteinigt werden, am Abhang einer Stadt. Und er ging mitten durch die Menge hindurch, weil seine Stunde noch nicht gekommen war, steht da. Und hier steht genau derselbe Satz. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das lässt uns doch ganz klar vermuten, dass sein Zeitplan nicht der ist, den wir oder die Maria, wir Menschen, immer so in unserem Kopf haben. Jesus hilft, das habe ich vorhin gesagt, das wissen wir. Aber wir bestimmen nicht, wann er hilft. Das können wir nicht. Das müssen wir in seiner Souveränität ihm überlassen. Warum? Ich sage immer, wir sehen die Froschperspektive. Wir sehen nur einen ganz kleinen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und Gott sieht alles. Er sieht genau, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu helfen. Dafür muss ich noch eine Stunde warten und dann greife ich ein. Und das hatte Jesus hier auch. Und deswegen muss er seiner Mutter sagen, was geht's dich an? Was willst du mir in meinen Zeitplan reinreden? Ich mach das schon. Überlass mir das mal. Das liegt hier drin. Wir sehen die Zusammenhänge nicht. Wir müssen ihm schon vertrauen. Wir wollen das oft schneller haben, also ich, Ungeduld. Jetzt aber. Mensch, länger können wir nicht warten. Nö, aber Gott hat das genau die richtige Zeit. Er weiß den Grund der Verzögerung. Jetzt sehen wir wieder einen feinen Zug der Maria. Was ist? Ist sie jetzt beleidigt? Nein, sie ist nicht beleidigt. Sie weiß, er hat ja recht. Er weiß ja besser, was er tut, als ich. Das ist das Schöne. Wie oft sind wir dann beleidigt und sagen, ach, jetzt hat er mich so überfahren. Mensch, ich wollte doch nur helfen. Und jetzt kriege ich so eine Abfuhr. Nein, nicht. Lesen wir nichts von. Als die Griechin zu Jesus kam, weil ihre besessene Tochter zu Hause war, hatte sie kein Anrecht, zu Jesus zu kommen. Sie war eine Heidin, sie war nicht eine Jüdin und hatte kein Recht auf den Erlöser. Und sie ging doch. Sie bittete ihn ständig, Herr, erbarme dich meiner Tochter. Und Jesus sagt fast auch abweisend zu ihr, Frau, es ist nicht recht. das Brot den Kindern zu nehmen, es vor die Hunde zu werfen. Puh. Können wir uns das vorstellen? Was wir gemacht hätten? Wir hätten umgedreht und gesagt, der beleidigt mich ja. Nein, ist ja diese Frau, die hatte so einen, ich hätte beinahe gesagt, verzweifelnden Glauben. Sie wusste, nein, er wird mir helfen. Das, was ich von ihm gehört habe, er hat noch nie jemanden abgewiesen. Ich bleibe an ihm dran, es ist mir egal, wie er mich nennt. Und dann sagte sie, aber Herr, ja Herr, ich gebe dir ja recht, du hast ja recht, aber doch fallen die Krumen von dem Tisch herunter, von den Kindern, die am Tisch sitzen, vor die Hunde. Die Hunde kriegen ja doch was. Lass mich ruhig ein Hund sein, aber gib mir nur einen Krümel von deiner Gnade. Das nenne ich Glauben. Den wünsche ich mir immer in meinem Alltag. Wer bin ich denn? Habe ich das Recht zu sagen, du musst mir helfen? Nein, das ist Gnade. Und Gott sagt, solchen Glauben habe ich noch nicht gesehen. Geh hin, deine Tochter ist gesund. Die Maria war nicht beleidigt, genauso wie diese Frau hier. Die waren alle nicht beleidigt, weil das nicht genau so kommt, wie ich mir das vorstelle. Weil Jesus vielleicht ja härter mit mir umgeht, mir Menschen in den Weg schickt, die nicht immer so feinfühlig sind. Und doch benutzt sie Gott in meinem Leben, um mir zu helfen. Das kann alles sein. Und jetzt gibt die Maria einen wichtigen Rat an die Diener. Was er euch sagt, das tut. Ein kurzer Satz und doch finde ich ihn so schön. Es war ja selbstverständlich, dass die Diener auf Jesus hörten. Natürlich nicht. Die hatten ja auch einen Herrn. Wer war der Herr? Ich denke mal, der Speisemeister. Das war ja, ist wie mein Chef. Ne? Wenn der was sagt, dann sollten wir das eigentlich tun. So ist das im normalen Leben als Untergebene. Wir haben einen Vorgesetzten und in der Regel tun wir das. Was er euch sagt, das tut. Was Jesus euch sagt, das tut. Ist es auch in deinem Leben so, wenn du keinen Vorgesetzten mehr hast, weil du vielleicht im Ruhestand bist oder generell keinen mehr hast, haben wir einen Vorgesetzten? Ja, das ist unser Herr. Was er euch sagt, das tut. Nicht, was die Menschen euch sagen, das tut. Schaut mal auf ihn, das ist das Wichtigste. Wenn ihr Wunder erleben wollt, dann müsst ihr jetzt mal hören, was er sagt. So, und damit zieht Maria sich zurück. Sie hat das getan, was sie tun konnte. Sie ist zu Jesus gekommen und sie hat vermittelt zwischen den Dienern und Jesus. Wunderbar. Ein schöner Dienst. Und jetzt, was tun die Diener? Ja, sie tun eigentlich das, was sie immer taten. Aber manchmal verlangt Jesus etwas, was sehr ungewöhnlich ist. Wie reagieren wir dann? Ich denke nur, die Jünger, als sie am Tag fischen sollten, wo sie doch in der Nacht, wo eigentlich Zeit zum erfolgreichen Fischen war, nichts gefangen hatten, da verlangt er von ihnen, wo sie so müde von der ganzen Nacht waren, fahrt am Tag hinaus und werft das Netz aus und ihr werdet fangen. Nein. Doch, was er euch sagt, das tut. Weil Jesus manchmal auch alles auf den Kopf stellen kann, um seine Herrlichkeit zu beweisen. Die Diener bekamen jetzt einen Auftrag. Sie sollten diese leeren Gefäße nehmen, 6 steinerne Krüge, und sie mit Wasser füllen. Sie waren leer, weil damit die Reinigung gemacht wurde, die Füße gewaschen, Hände gewaschen, Gesicht, wie auch immer, nach jüdischer Sitte. Sonst durften sich die Gäste nicht zu Tisch setzen. Das war ein Service des Hauses. Die Diener reichten das Wasser, machten die Füße sauber. Das gehörte zum ganz normalen alltäglichen Gebrauch damals. Die waren leer, die Gefäße, weil ja alles getan war. Sie waren ja schon längst zu Tisch. Und er nimmt diese leeren Gefäße und lässt sie mit Wasser füllen. Auch ein Bild für uns wieder. Das heißt in einem Lied, nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft, lass
durch uns fließen, leben, was dein Geist es schafft. Dass dein Geist es schafft. Gefüllte Gefäße, wir sind leer. Und ich wünsche uns, dass wir erstmal leer sind. Gefüllte Gefäße, die müssen erstmal geleert werden, damit Jesus das hineinlegen kann, was da rein soll. Wie oft ist unser Gefäß gefüllt mit anderen Dingen, die nicht so brauchbar sind in unserem Leben? Leere Gefäße, sie werden gefüllt mit Wasser. Die Diener tun das, was Jesus sagt, ganz selbstverständlich, für uns hoffe ich auch. Da kommt ein fremder Mann, den sie nicht kennen, er hat bis dahin ja noch kein Wunder getan, und sagt, füllt die Gefäße mit Wasser. Sie tun es einfach. Schön. Bis oben hin, wie viel Liter Wasser sind das denn? Nach dem Maß, was uns hier überliefert wurde, können wir ja nicht, wissen wir das nicht. Das sind mindestens 600 Liter Wasser, es können auch bis 800 Liter Wasser sein. In diesen Gefäßen. Das war schon ein bisschen Arbeit, denn hier drehte man damals nicht den Wasserhahn auf, sondern man musste zum Brunnen gehen und schöpfen. 600 Kilo und noch mehr. Das war Schweißarbeit. Getan. Jetzt waren sie mit Wasser gefüllt. Wasser, das ist für uns etwas ganz Normales, etwas ganz Neutrales und wichtig, Lebenswichtiges. Und es ist ein Bild für vielleicht auch die Eintönigkeit, die wir oft in unserem Leben haben. Wenn ich den ganzen Tag Wasser trinke, ich trinke oft Wasser, dann bin ich dann doch schon mal froh, wenn ich etwas mit Geschmack trinken kann. Das ist dann desto köstlicher. Und so ist es auch ein Bild, dass Jesus unseren Alltag nimmt, der oft immer das Gleiche ist. Das wiederholt sich und es zu etwas Wunderbarem verwandeln kann, wenn wir ihn ranlassen. Das Wunder passiert noch nicht mal auf ein Gebet hin, sondern einfach auf eine Tat, auf eine Gehorsamstat der Diener hin. Geht und bringt dem Speisemeister diese Probe. Wie genau ist das passiert? Steht hier auch nicht. Die Bibel ist da kurz und knapp. Das Wasser stand da und jetzt sollten sie etwas schöpfen daraus. Und in dem Moment, als sie das taten, war das Wasser, Wein, war das Wein. Was haben die Diener wohl gedacht? Lesen wir hier auch nicht. Das waren ja die Ersten, die dieses Wunder miterlebt hatten. Die unterste Schicht, ja, die werden oft mit den großen Wundern Gottes bedient und anvertraut, so wie die Hirten auf dem Felde. Da war Wein drin. Die haben sich angeguckt und haben gesagt, das gibt's doch nicht, wir haben doch eben Wasser geschöpft. Was hat der nur gemacht? Jesus tritt gar nicht groß in Erscheinung. Er ist nicht der Showmaster, der vor die ganze Menge der versammelten Leute tritt, der Hochzeitsgesellschaft und sagt, hier, seht ihr, das war Wasser und jetzt mache ich es zu Wein. Nein, so ist Jesus nicht. Das könnte er machen, ja, macht er aber nicht. Das finde ich das Schöne an ihm. Er hat so einen stillen und doch gewaltigen Eindruck, den er hier hinterlässt. Wir werden mit dieser Geschichte entlassen und wissen gar nicht so richtig, wie haben die Leute reagiert auf dieses Wunder. Oft lesen wir in der Bibel, und sie waren erstaunt. Wir waren voller Entsetzen. Ja, so gar nicht. Der Speisemeister und der Bräutigam wurden auf einmal konfrontiert mit dem leckeren Wein. Der Bräutigam, er durfte sich noch den Vorwurf anhören von dem Speisemeister. Und jetzt erst, wo die Leute betrunken sind, kommst du mit dem guten Wein. Was hat der Bräutigam gedacht? Ja, ich weiß doch gar nicht, wo der herkommt, Leute. Das ist so schön, so erfrischend. Und Jesus, er steht im Hintergrund. Er sagt nicht, das habe ich getan. Das spricht sich rum, das werden die Diener wohl gesagt haben. Der Speisemeister wird wohl nachgeforscht haben. Das kann man sich dann alles denken, aber wir lesen das hier gar nicht. Schön, wie Gott dieses Wunder hier so verpackt. Aber eines wissen wir, und das steht hier. Seine Jünger glaubten an ihn.
Er machte seine Herrlichkeit kund und seine Jünger glaubten an ihn. Ist das nicht wunderbar? Ich wünsche uns eins, dass wir diesen Glauben auch haben, ihn teilen dürfen, dass Jesus helfen wird. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, aber ich weiß und möchte auf den hinweisen, der helfen kann. Das weiß ich. Er hat mir geholfen und ehrlich, er hat dir auch schon oft geholfen und er wird wieder helfen. Ganz gewiss, so wahr er lebt, er wird helfen. Und wisst ihr, was das größte Wunder ist der Verwandlung? Nicht Wasser zu Wein, sondern wenn ein sündiges, ein entferntes Herz von Gott zu ihm kommt und Jesus die Sünden abwäscht, wenn er ein neues Leben schafft, wo vorher Sucht war, wo ein Mensch geknechtet war und Jesus sagt, ich mache dich frei. Und er muss das nicht mehr. Er ist nicht mehr geknechtet, er darf atmen. Kommt, atmet auf, haben wir vorhin gesungen. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln. Ist das nicht eine herrliche Verwandlung? Und er tut es heute noch. Und er will uns es an uns immer wieder neu tun und uns auch zum Segen setzen für andere, dass es andere erleben. Amen.